Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Hinzugehen, da ist jemand gefallen, der hat vielleicht, so blöd es klingen mag, Erbrochenes im Gesicht. Was mache ich denn dann? Kann ich mich vielleicht anstecken? Muss ich Angst um mich selber haben? Ich bin nicht so ein Mensch, der sich damit zufrieden gibt, wir haben es schon immer so gemacht, sondern ich denke mir, Menschen brauchen noch Veränderungen, nicht zu viele, und zu dem Zeitpunkt braucht es eine Veränderung. Und wenn wir heute ein Curriculum zusammenstellen, was Menschen morgen serviert bekommen, dann bilden wir damit Menschen aus, die in 10 Jahren arbeiten. Wie alt ist denn das Curriculum? Die Welt hat sich ja inzwischen 10 Jahre weiterentwickelt.
Faszination Medizin. Heute eine neue Folge, diesmal nicht im Hauptgebäude. Mein Name ist Matthias Brandstätter. Ich sitze heute im CT Quadrat, das steht für Center for Teaching and Training. Ist direkt gewissermaßen die Eingangspforte für unseren Medizincampus hier in Aachen. Heute bei mir Privatdozent Dr. Sascha Sobka. Ich stelle Sie mal kurz vor. Hallo, Herr Sobka.
Schönen guten Tag, hallo.
Sie sind geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und einer der drei Leiter, in diesem Fall Medical Director, des EICTRA, Aachener Interdisciplinary Competence Center for Training and Patient Safety. Da werden wir gleich noch eine ganze Menge zu erfahren. Wir haben immer so ein kleines Aufgleisen. Ich glaube, wir sind fast ein Jahrgang. Sie sind 75er, ich 76er. Ich hatte gelesen, Sie kommen aus Krefeld. Wie sind Sie zur Medizin gekommen, Herr Dr. Sobka?
Das ist eine gute Frage, habe ich mir zwei Dinge zu überlegt. Familie. Ich habe keine Medizinerin, keinen Mediziner in der Familie. Und ich hatte eine Tante, die war OP-Schwester, oder die Tante habe ich heute noch. Ich kenne wenig Menschen, die so fasziniert und eloquent von der Medizin erzählt haben. Insbesondere von der operativen, vom OP, von verschiedenen spannenden Dingen, was man tun kann. Und auch zum Teil Schicksal. Und das hat mich sehr berührt. Da habe ich immer sehr gerne zugehört. Und das hat für mich eine Dynamik gehabt, die ist irgendwo im Hinterkopf geblieben die ganze Zeit.
Und wie ist es dann die Anästhesiologie geworden? Weil es wäre ja die gesamte Palette möglich gewesen.
Absolut, ja. Wie gesagt, ich habe das Studium sehr genossen und bin dann ins PJ gekommen. Ich bin ein Mensch, der gerne das Handeln mag, das auch Konkrete, auch Praktische und dann gerne etwas tut. So bin ich über meine Promotion in die Orthopädie-Chirurgie. Dann hatte ich hohes Interesse an der Herzchirurgie. Und am Ende des Tages habe ich gesehen, wie lange es dauert, bis die Kolleginnen dann selber selbstständig etwas durchführen dürfen, was ich auch für absolut verantwortungsvoll und in Ordnung halte. Und ich hatte so den Drang, oh, ich möchte zügig und schnell und jetzt irgendwas machen. Und die Anästhesie bot da eine große Bandbreite. Die war fachlich nicht so beschränkt zum Teil. Das Wort ist eigentlich an der falschen Stelle mit beschränkt, aber die war halt nicht fokussiert auf einen Bereich. So, das Handeln und die Breite, das hat mich fasziniert.
Sie haben dann an einem relativ frühen Zeitpunkt, wie ich fand, auch gesagt, okay, es gibt ja neben, weiß ich nicht, der Möglichkeit, Intensivmedizin zu machen, Schmerztherapien zu machen, Notfallmedizin, ne? Das sind ja so die großen Säulen.
Richtig, ja.
Haben Sie noch ein Themengebiet gefunden, was man heute, glaube ich, im weiteren Sinne als Medizindidaktik bezeichnen würde? Mhm. Hat man das damals schon so gesehen? War das damals Thema, was quasi in aller Munde war, oder war das noch ein vollkommen unbestelltes Feld?
Ich sag mal so, es war ein Feld, wo es einzelne Leuchttürme gab, ich sag mal in der Welt, ganz wenige in Deutschland. Ich hatte einen Kollegen, mit dem ich hier in Aachen extrem viel gemeinsam gemacht habe. Der hatte ähnliche Interessen und mit dem gemeinsam, Stefan Beckers heißt er, ich finde das immer wichtig, zu der Transparenz halber, dass wir zu zweit dann die Idee hatten, das EICTRA zu gründen. Und wir waren immer so ein bisschen, ach, lass uns das doch probieren. Lass uns doch irgendwie, geht nicht, gibt's nicht. Ich habe gerade schon erwähnt, dieser Satz ist vielleicht ein bisschen despektierlich aus der Werbung, nur ich bin nicht so ein Mensch, der sich damit zufrieden gibt, wir haben es schon immer so gemacht, sondern ich denke mir, Menschen brauchen noch Veränderungen, nicht zu viele, und zu dem Zeitpunkt braucht es eine Veränderung. Meine eigene Motivation war eine intrinsische. Ich hatte, wie gesagt, keinen MedizinerInnen in der Familie, auch keinen DidaktikerInnen, sondern so ein bisschen der eigene Frust über mein Studium, wie ich mich vorbereitet gefühlt habe auf den Beruf. Da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Ich habe es versucht, positiv zu münzen für mich, was draus zu machen. Ein paar Veränderungen, für die es, glaube ich, Platz gab. Und so haben wir 2005, glaube ich, mit der Idee begonnen und 2007 letztendlich ein paar Mittel bekommen und das ja einfach losgelegt, sage ich mal. Zu Beginn noch relativ unstrukturiert, aber motiviert.
Ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, sie hat mich mal einmal eingeladen, da waren Kollegen aus Harvard hier, aus auch einem Simulationslabor, da vielleicht gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Und mir ist nur ein Satz damals in Erinnerung geblieben, der Kollege hat ein bisschen erklärt und ich hatte relativ wenig Ahnung von dem ganzen Thema Simulationslernen. Der meinte, dass ein großer Unterschied darin wäre, jemandem zu erklären, wie etwas funktioniert. Und ein großer Unterschied darin, jemandem zu sagen, wie er etwas tut. Und das Funktionslernen etwas anderes ist, als das tatsächlich praktische Ausführen einer Tätigkeit. Und ist das vielleicht so einer dieser Differenzen, wo man früher sagt, Medizin war unheimlich lernintensiv? Also so habe ich es oftmals irgendwie wahrgenommen, dass es wahnsinnige Stoffmengen sind, die in kurzer Zeit, das muss man auch erstmal können, ne, gelernt werden müssen und auch reproduziert werden müssen. Und wenn ich dann aber tatsächlich weiß, wie ich einen Schnitt mache, wie ich praktische Tätigkeiten auch mit den Händen, den Augen haptisch begreifen kann, das ist ein, ich stelle mir das schon vor, dass das ein riesengroßer Unterschied ist, oder? Ein Tubus setzen, so.
Es ist, wir nennen das heute kompetenzbasierte Lehre oder Kompetenzerwerben. Kompetenzerwerbe sind in aller Munde, was, wenn man es jetzt konkret sieht, dazu gehört eine gute Basis in Theorie, die Theorie zu verstehen und letztendlich dann ins Handeln zu kommen und dieses Ganze, was man gelernt hat, das Verstandene dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Mhm. Und das ist wirklich schwierig. Und das ist wie überall so, wenn man jemandem vom Fahrradfahren wunderbare Theorielektionen hält, das auch bespricht, dann wird es nie so sein, wie wenn man das Fahrrad in die Hand nimmt. Und da wird es, glaube ich, auch in den nächsten 100 Jahren nie so den einzigen Weg geben. Man darf jedoch die Komponente praktisches Lernen in einer sicheren Umgebung nie außer Acht lassen und nie vergessen. Und ich glaube, das haben wir ergänzt. Diese Komponente hat gefehlt. Und das haben wir tatsächlich in Aachen etablieren können, mit simulationsbasierter Lehre. Das ist das, was Sie vielleicht meinen.
Also wir haben ja gerade auch, es gibt ja noch weitere Kollegen, mit denen Sie das heute gemeinsam machen. Ja. Da ist ja jetzt in den letzten fast 20 Jahren eine richtige Struktur, eine Infrastruktur daraus entstanden. Da haben wir gerade Frau Lehnes auf dem Gang getroffen, die das auch wirklich maßgeblich mitbegleitet. Aber in dieser Anfangszeit, kann ich mir vorstellen, gab es ja nichts. Also so, wenn wir jetzt mal anfangen. Ich weiß, wie schwer es hier im Haus einen Raum zu bekommen, aber dann muss man ja irgendwie anfangen. Wie haben Sie damit angefangen? Haben Sie jetzt einfach gesagt, wir besuchen mal einen Kurs oder ich habe das irgendwo, oder ich kaufe mir ein Buch oder wie geht das?
Ja, ist eine gute Frage. Da muss ich selber überlegen, wie haben wir das genau gemacht? Wir haben tatsächlich vom ersten Tag an, also wir haben viel besucht. Wir haben uns angeguckt, was gibt es denn hier in der Nähe und Maastricht, die Uni Maastricht, die war schon immer in der, sage ich mal, beim Lernen von Menschen, Studierenden, auch Postgraduierten, sehr weit vorne in der Welt. Wir hatten dank internationaler Kontakte und einer gewissen kleinen Förderung, die man immer beantragen konnte, auch Möglichkeiten in die USA oder andere Länder in Europa zu reisen. Und dann haben wir uns ein bisschen Inspiration geholt. Jetzt ist es natürlich so, man sollte nie ein Copy-Paste machen. Aachen ist spezifisch und auch die deutsche Szene ist ein bisschen, oder die deutschsprachige. Und so haben wir dann hier am Standort einfach gesagt, okay, wie machen wir das? Das Erste, was ich gelernt habe zum Projektmanagement, das ist Englisch, aber passt so gut, put the right people on the bus. Das heißt, wenn Sie ein Team haben von Menschen, die Sie unterstützen und mit denen Sie arbeiten könnten, und das hatten wir damals. Wir hatten aus der Hygiene- und Umweltmedizin die Abteilung damals eine starke Unterstützerin, Frau Weißhoff-Huben, aus der Anatomie, Frau Professor Klaas-Linke, Herrn Beckers und ich, wir waren so ein Viererteam. Und Herr Beckers und ich hatten so ein bisschen einmal die Woche frei dafür, also frei nannte man das. In der Zeit haben wir echt viel machen dürfen, aber in der Klinik hieß es immer, ihr habt ja frei, ihr macht ja da irgendwas mit Lehre. Und die anderen beiden haben uns zum Teil mit Räumlichkeiten, so haben wir zum Beispiel einen kleinen Raum, so ein Büro, das war so eine kleine Kammer, wo ich glaube ein Lager der Anatomie war. Da saßen wir dann mit 7 studentischen Hilfskräften, Herrn Beckers und mir drin und haben dort Pläne gemacht und Pläne geschmiedet, was können wir machen. Und das war ganz spannend. Das hatte so ein bisschen so eine Atmosphäre von einem frischen Team, von so einem Spin-off-Unternehmen, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und unsere Motivation war groß. Und so konnte man machen. Und dann lernte man, also dann hat man ein paar Kurse gemacht, hat ein paar KollegInnen dafür gewinnen können. Und so wurde das peu à peu immer mehr. Und irgendwann kam dann, Gott sei Dank, man muss auch ein bisschen Glück haben. Ne? Aller Fleiß nützt nichts, wenn man nicht auf Strukturen trifft oder eine Förderung. Es gab dann Studiengebühren. Da kann man jetzt lange diskutieren, ob die gut oder schlecht sind. In dem Fall würde ich jetzt sagen, unabhängig von einer persönlichen Involvierung, haben Studiengebühren wirklich was sehr Gutes bewirkt. Die sind direkt Studierenden zugute gekommen oder Lernenden und aus denen haben wir ein bisschen mehr Infrastruktur machen können. Also wir konnten neben Inhalten auch irgendwo Geld beantragen, was plötzlich da war.
Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang waren es vor allem Puppen, ne? Die, also klingt jetzt so ein bisschen wie Stoffpuppe, aber es war wesentlich mehr. Das waren.
Wir bevorzugen Modelle. Aber Modelle, Sie haben recht, ja. Das ist ein gängiger Begriff. Es sind Puppen in vielerlei Modellen, und dann muss man auch darauf eingehen. Man kann die Leute nicht. Ich finde es immer schlimm, wenn man statt lehren, belehren. Ja. Das geht nicht. Ja. Man muss da einen Konsens finden, auch in der Terminologie.
Aber dann irgendwann war auch klar, man muss wahrscheinlich einen Schritt weitergehen, man muss dem Ganzen eine vernünftige Struktur geben, ist wahrscheinlich auch enger einbetten, wahlweise in studentische Lehre, aber vor allem auch in die Fort- und Weiterbildung im Anschluss, postgraduiert. Irgendwann entstand auch die Idee, ein Gebäude zu bauen und das dort noch viel präsenter zu machen. Und jetzt ist es irgendwie so eine Art, ja, ich will nicht sagen ein Aushängeschild ist es und ein Brückenkopf und ich glaube wirklich auch ein tragender Pfeiler in der postgraduierten Weiterbildung, aber auch in der studentischen Lehre. Kann man das so sagen oder?
Es kommt immer auf die Perspektive an. Ich würde es so auch sagen, auch um das Thema weiter zu bewerben, um weiter Akzeptanz und Informationen zu schaffen für Menschen, Transparenz. Auch heute ist es so, dass nicht jeder über die Infrastruktur Bescheid weiß, weil wir alle so ein bisschen in unserer Welt sind. Aber die Möglichkeiten, die wir mit diesem Gebäude hier haben, die wir mit Konzepten und Menschen haben, die hier sind, sind schon bemerkenswert. Und mein bescheidenes Urteil, aber ich weiß auch, auf was es basiert, auf dieser 20-jährigen Erfahrung. Also in Europa suchen wir so eine Struktur und werden sie nicht häufig finden. Es gibt vielleicht 5 bis 6 Standorte in ganz Europa, die es ähnlich groß aufgebaut haben.
Ist das für Sie so auch die Zukunft von Fort- und Weiterbildung und Lehre? Also oder ersetzt es den klassischen Weg oder haben Sie immer das Gefühl, es ist sozusagen ein Additiv?
Ich glaube, es gibt nicht so dieses pauschale Ersetztes oder Additiv. Es ist eine Komponente und die wesentlich ist. Es ist etwas, was gefehlt hat vorher. Also in meinem Studium, als ich hier in Aachen studiert habe und ich habe hier gern studiert. Nichtsdestotrotz bin ich hier theoretisch wunderbar vorbereitet worden auf etwas, was sich Medizin nennt. Aber das Handeln dazu gab es verschiedene Dinge nicht. Vielleicht war die Zeit noch nicht so, vielleicht war die Infrastruktur nicht so. Heute ist es nicht mehr wegzudenken, glaube ich. Und es ist unabdingbar, dass man da noch mehr macht, weil wenn wir sie überlegen, dass also ich habe im 12. Semester mit einer circa 12 Zentimeter oder 10 Zentimeter langen Nadel, ich kann es Ihnen nicht sagen, die einen doch nicht ganz kleinen Durchmesser hat, in einem Hals von einer wachen Patientin rumgestochen. Das war mein erster sogenannter zentralvenöser Katheter, den ich unter Aufsicht an einer wachen Patientin legen durfte. Ich hatte das bis dato noch nie so gemacht. Wenn ich mir jetzt die Perspektive...
Wow, 12. Semester.
Ja, also quasi im BJ, im praktischen Jahr. Irgendwann, ob sie es dann machen oder ein halbes Jahr später im IP, das gab es damals noch, glaube ich, ist bis auf den rechtlichen Unterschied, aber vom Kompetenzerwerb kein Unterschied. Ich weiß nicht, wer nervöser war. Und beide hatten recht drauf, aber die Patientin, muss ich sagen, das ist schon hart, dann so in dem System im Prinzip die erste Person gewesen zu sein. Und es hat trotzdem immer gut geklappt, da ist auch nichts passiert bei... Wir haben diesem Menschen, dieser Frau, ein ZVK gelegt, den sie dringend brauchte. Das Ganze kann man heute viel besser, effizienter, moderner machen, indem man angstfrei für beide lernt, indem man so ein Modell hat, was man auch ultraschalltauglich quasi sonografieren kann, sicher erlernen kann, diesen ZVK zu legen, um dann in der nächsten Stufe an die Patientin, an den Patienten zu gehen. Ich glaube, das ist nicht mehr wegzudenken, wenn wir an Patientensicherheit denken. Wenn wir an Sicherheit denken, die so wie die Person, die trainiert, als auch, ja, ich meine, unsere Angehörigen oder egal wer hat.
Dafür nutzen Sie heute auch wiederum Modelle, künstliche Gewebestoffe. Aber ich glaube, Sie arbeiten auch mit Schauspielern. Also Sie stellen alle möglichen Situationen. Nehmen Sie uns mal einmal mit. Was findet hier statt?
Ich versuche Sie wirklich auf diese Journey mitzunehmen. Wir können hier Studierenden, also wirklich den in ersten Semestern beibringen, wie man wiederbelebt. Wir haben glücklicherweise tatsächlich über die Jahre einige Zeitungsartikel in den Aachener Nachrichten oder in der Aachener Zeitung gehabt, wo Studierende aus dem ersten Semester tatsächlich PatientInnen wiederbelebt haben und auch sehr erfolgreich, sodass die Feuerwehr, ich werde nie vergessen, wie die mir immer sagten, da standen 2 Feuerwehrmänner extrem gut ausgebildet daneben und da haben 2 Medizinstudierende jemanden reanimiert und Notärztin war auch dabei. Ach, lass die doch machen, die machen das super, wir machen es auch nicht besser. Ja. So, das waren unsere Erstsemester und den kann man halt beibringen, Basic Life Support, also eine Basic Life Support, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, wie eine korrekte Drucktechnik ist, vor allem die Angst zu nehmen. Sie haben was angesprochen, das ist nicht nur mechanische Fertigkeit, es ist auch sich trauen, hinzugehen, da ist jemand gefallen, der hat vielleicht, so blöd es klingen mag, Erbrochenes im Gesicht. Was mache ich denn dann? Kann ich mich vielleicht anstecken? Muss ich Angst um mich selber haben? Gibt es Gefahren dort?
All das lernen die zum Beispiel in den ersten 3 Wochen. So, die Journey, von der ich gesprochen habe, solche Basisfertigkeiten können die lernen über dann chirurgische Techniken. Wie setzt man eine richtige Naht? Was für Nahttechniken gibt es? Wie kann ich das vor allem hygienisch, chirurgisch adäquat machen? Wie mache ich dann darüber hinaus eine Wundversorgung? In späteren Semestern geht es auch um Kompetenzen im Team. Ich glaube, mir hat neulich eine Studierende gesagt, war in unserem Blockpraktikum im 8. Semester. Sie hätte jetzt zum ersten Mal gemeinsam im Team gelernt. Ich war schockiert. Und zwar aus einem Grunde. Ich glaube, wir haben ein extrem tolles Curriculum hier und wir haben uns alle, geben sich hier in Aachen extrem viel Mühe. Nur im Team arbeiten, das ist die Basis in der Medizin. Sie werden selten irgendwo alleine arbeiten. Ne? Es ist immer so. Und es gibt so einen Spruch, das Team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und jetzt will ich gar nicht so viel werten, nur Quintessenz ist, wir müssen im Team arbeiten. Das muss gelernt werden. Das muss erlebt werden. Das machen die hier auch. Das heißt, die kommen hier in Simulationen, verschiedene Fächer machen das mittlerweile und lernen, wie kommuniziere ich richtig, wie organisiere ich mich, wie mache ich auch Prozesse so, dass sie nicht länger dauern, als sie müssen. Und sie lernen auch ein bisschen Bewusstsein, dass das alles irgendwo Geld kostet und wir eine Verantwortung haben. Und das wird immer mehr werden, Gott sei Dank. Zu meiner Zeit im Studium hat das nicht so die Rolle gespielt. Dann nahm man einfach das nächste Set, was vielleicht 50 Euro kostet, machte es auf. Und das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so. Auch das können die hier lernen. Und das halte ich für einen extrem wichtigen Aspekt. Am Ende lernen sie auch, das ist das, was keiner machen möchte. Wie überbringe ich vielleicht eine sehr schlechte Nachricht? Wie überbringe ich eine schockierende Nachricht, wenn Angehörige verstorben sind? Dramatische Dinge, die man jetzt sehr polemisch darstellen kann. Ich will sie versuchen, nüchtern und sachlich darzulegen. Einem Menschen nahezubringen, dass ein naher Verwandter verstorben ist, dass er das auch versteht. Dass er auch die Zeit hat zu reagieren und nicht auch noch traumatisiert ist von dem Gespräch. Auch das machen wir hier. Also wirklich eine Bandbreite und wir versuchen, weil es dann immer so die strenge Trennung zwischen Lehre und Forschung, soll ja keine Trennung sein. Wir wollen ja wirklich beides forcieren. Das heißt, auch wissenschaftliche Kompetenzen versuchen wir hier natürlich, wir versuchen ein Katalysator dafür zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier Laborarbeiten vermitteln, ne? Aber wir wollen Studierenden vermitteln, dass das genauso wichtig ist wie eine gute klinische fundierte Ausbildung.
Für den Patienten ist es das sicherlich. Absolut, ne? So, ja. Das muss man schon so sagen. Die Strukturen sind toll, wenn man hier durchgeht. Sie haben Räume mit halb verglasten Spiegeln, wo jemand quasi innen drin mit jemandem gemeinsam agieren kann und die anderen können beobachten, ohne die Situation zu stören. Das Bild wird übertragen und der Ton wird übertragen, aber man hat quasi eine Laborsituation, in der man das üben kann. Es ist ein bisschen wie beim Sport, dass man bestimmte Bewegungsabläufe 100-mal übt, bevor man sie im Rennen dann einmal performen muss.
Und richtig.
So in die Richtung geht es, deswegen auch dieser Begriff des Trainings wahrscheinlich dahinter. Ne?
Ja. Es ist im Sport so, also wir haben ein internationales Netzwerk an verschiedenen Expertinnen, mit denen wir zusammenarbeiten und da gibt es einen, der in Spanien und in den Vereinigten Staaten wirksam ist und der hat zum Teil auch gearbeitet, ich bin mir nicht sicher, Fußball und ich, seitdem ich meinen Sohn habe, so ein bisschen mehr, aber ich glaube es war Barca und da hat er halt mit als Psychologe das Team mitgecoacht und hat gesagt, Training. Man muss die Situation mehrfach trainieren. Man muss sie im Kopf durchspielen. Der nennt es immer Mental Rehearsal. Ich spiele es einmal im Kopf durch, dann kann ich es auch besser üben, trainieren. Und vor allem, ich spiele es dann nicht am Patienten durch oder in der Realität. Das ist ein Beispiel. Fußball, Sport. Dann gibt es ein Beispiel, wir trainieren teilweise mit Kräften der Polizei zusammen. Es gibt Training, ein Sondereinsatzkommando der Polizei, wo wir natürlich keine polizeilichen Dinge trainieren mit denen, sondern ein Debriefing oder medizinische Kompetenzen, weil die auch im ersten Moment medizinische Hilfe leisten müssen. Und dafür haben wir mit denen hier trainiert. Und als die mir erzählt haben, dass die mehr als 50% ihrer Zeit nur mit Training verbringen, damit die ihren Job gut machen können, habe ich mir gedacht, okay, wir machen hier auch irgendwas richtig. Ich habe selten jemanden so professionell eine Nachbesprechung machen sehen. Davon brauchen wir mehr in der Medizin. Das ist das, was wir auch vertreten.
Sie verändern ja mit Ihrer Arbeit und Ihrem Team hier im Extra auch ein Stück weit Gewohnheiten, weil ich kann mir vorstellen, altgestandene Kolleginnen und Kollegen sagen, ach, früher haben wir das auch nicht gehabt und es ging auch gut und eigentlich ist doch nett, was ihr da macht, aber brauchen wir das denn wirklich? Ne? Hatten Sie anfänglich solche kritischen Stimmen, die das irgendwie versucht haben, irgendwie zu desavouieren und zu sagen, es ist nice to have, but kein must have?
Absolut. Ja, hatten wir. Und wie man halt dann so jung ist, ne? Sie sagten das mit dem Alter oder sprachen das an, da haben wir uns natürlich furchtbar aufgeregt. Wie kann man denn nur? Und der Bedarf. Und es ist immer so, Generationen treffen aufeinander und es gibt gute, altbewährte Strategien, wie man etwas gemacht hat. Und tatsächlich muss man einiges davon auch, glaube ich, übernehmen. So mit einer gewissen Lebenserfahrung lernt man damit auch gelassener und ruhiger zu sein. und wirklich Gutes aus beiden Systemen zu übernehmen. Es war vorher nicht alles schlecht. Die Zeiten ändern sich, wir adaptieren uns, der Mensch verändert sich, die Umgebung verändert sich und so halt auch das Training und das Lernen. Was unabdingbar ist, ist gutes Feedback über die Performance, die man macht. Allein schon an meinen Anglizismen, in meinen Sätzen merken Sie schon, ne, die Welt verändert sich, sie wird schneller, die Begriffe ändern sich und daran muss sich auch eine Uni adaptieren. Und ich werde nie vergessen, wie eine meiner Mentorinnen, die kommt aus Harvard, sagte, Sascha, wir treffen uns hier zu einem Kurs, wo wir Innovationen vermitteln. Und wenn wir heute ein Curriculum zusammenstellen, was Menschen morgen serviert bekommen, dann bilden wir damit Menschen aus, die in 10 Jahren arbeiten. Wie alt ist denn das Curriculum? Die Welt hat sich ja inzwischen 10 Jahre weiterentwickelt. Das musst du adressieren, wenn du dieses Curriculum komponierst. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen, ne? Die Innovation mit reinzubringen, die Methoden zu verändern. Und es muss nicht heißen, dass das, was wir altbewährt hatten, alles schlecht gewesen ist. Auf gar keinen Fall.
Jetzt haben Sie sich ja in recht jungen Jahren für diesen parallelen Weg entschieden. Einerseits klinische Tätigkeit, andererseits sozusagen medizindidaktische Tätigkeit. Ich stelle mir das einerseits recht anspruchsvoll vor, weil man muss ja immer die beiden Welten miteinander synchronisieren. Das eine ist sozusagen sicherlich auch viel kurzgetakteter, das andere braucht auch länger, bis es die Ergebnisse zeitigt. Gab es da mal zwischendurch den Druck von Ihnen oder von anderen zu sagen, pass mal auf, entscheide ich mal? Du kannst nicht mal parallel diesen Spagat machen, irgendwann fällst du runter?
Den gab es tatsächlich permanent. Also jetzt nicht täglich, aber der war immer da. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich gefragt wurde, ja, möchtest du denn jetzt Klinik machen oder das andere? Und du hast ja jetzt frei, also bei uns nannte sich das forschungsfrei und dann komischerweise hat man dann immer diesen zweiten Teil nur betont. Du hast jetzt frei und in der Zeit haben wir ja die Strukturen hier aufgebaut und das gemacht. Und ich glaube, es wird bleiben, weil die Welten noch nicht so fusioniert sind. Es gibt andere Länder, wo das ganz normal ist, dass sie in der Klinik jetzt nicht alle drei Säulen bedienen. Die Welt wird komplexer, wir haben immer mehr Wissen, wir müssen alles bedienen. Und dann macht man halt zum Beispiel eine klinische Versorgung und ist für Weiter- und Fortbildung zuständig. Gleichzeitig macht man wissenschaftliche Studien in dem Bereich und macht nicht noch eine dritte Säule. Das ist, glaube ich, ein bisschen geordneter. Da müssen wir aus meiner Sicht noch ein bisschen hinkommen in Deutschland. Ob die Aufteilung jetzt so ist, weiß ich nicht. Die wird sich entwickeln. Aber wir werden nicht alle drei Disziplinen in der vollen Breite für unsere Fächer abbilden können. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin. Das ist so meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, wenn man wirklich gut sein will, muss man sich schon ein bisschen fokussieren. Und die Entscheidung, ob jetzt Klinik oder quasi nur Lehre, ich glaube, die gibt es gar nicht, weil man kann keine gute Lehre machen, wenn man nicht in der Klinik ist. Und auf der anderen Seite braucht man gute Lehre für die Klinik. Das ist für mich immer so eine Fusion, die zusammenbleibt. Ich bin momentan sehr viel in der Klinik und gehe da extrem gerne hin. Und mir würde was fehlen, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt keine Lehre mehr, ob studentische oder Weiterbildung. Und auf der anderen Seite würde ich nie die Klinik missen wollen. Also es hat tatsächlich auch nach 20 Jahren, wenn ich morgens relativ früh zur Arbeit gehe und meine Kinder vorher noch in die Kita bringe, dann gehe ich da gerne hin mit einem Grinsen und irgendwie... Ich weiß gar nicht, das passiert von selbst.
Ja.
Das heißt nicht, dass man über Tag nicht auch schon mal schlechte Laune bekommen kann. Ja. Aber das, am nächsten Tag ist alles wieder gut. Und das hält mich daran.
Ja. Jetzt muss man sagen, apropos Spagat, Sie hatten ja auch mal einen Ruf auf eine Professur Medizindidaktik. Das ist ja für viele so die Karriere-Endperspektive, ne? Wenn man dann angekommen ist, ist quasi die letzte Haltestelle, von der kann man nochmal umsteigen in einen anderen Bus, aber dann ist man erstmal angekommen. Ne? Und jetzt haben Sie gesagt, nee, ich bleib hier in Aachen. Also ich mache das, also zum einen kann es wahrscheinlich sein, dass Leute gesagt haben, kann man doch nicht machen, aber vor allem auch mich würde interessieren, was hat denn für Sie den Ausschlag gegeben zu sagen, dass die Struktur, die ich hier habe, die wiegt es aber irgendwie auf, also so, wenn man das erfahren darf.
Ja, ich glaube, da kann man transparent sein und ich finde es auch immer schön, andere Menschen gehen ja auch Karrierewege und für die ist es manchmal hilfreich zu hören, was haben andere gemacht, gar nicht so als Tipp oder Ratschlag, sondern man kann sich das anhören und dann für sich selber entscheiden, ist das mein Ding oder nicht. Bei mir war es so, es gab eine familiäre Situation, die dann irgendwie so war, dass es schwer war, mit der Familie, mit kleinen Kindern damals in den Ort Magdeburg zu wechseln, obwohl dort die Strukturen und das, was dort geboten wurde, wirklich toll waren, das muss ich schon sagen. Und das war punktuell für den Moment auch toller als das hier in Aachen, punktuell. Und man muss natürlich auch gucken, Dinge auf dem Papier sehen immer so aus und wenn man dann ankommt, dann kann das auch schon mal anders aussehen. Trotzdem finde ich das prinzipiell den richtigen Schritt. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass ich da einen Ruf bekommen habe und quasi, wenn man so will, das Endziel meiner, wenn man so will, Karriere gehabt hätte. Es ist aber genau in diesem ambivalenten System zwei Dinge. Und eins, was mich ganz massiv davon abgehalten hat, neben der familiären Situation damals, ist, ich glaube, ich hätte keine Klinik mehr machen können in der Form. Und das hätte mir massiv gefehlt. Ich wäre rein in der Medizindidaktik geblieben und es hätte mich nicht ausgefüllt. Da waren tatsächlich, Sie sprachen Bedingungen an hier, so dass ich sagen konnte, ich mache hier doch noch weiter Klinik. Also ich bin dankbar, dass ich dann geschäftsführender Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie werden konnte. Das hätte ich mit der Professur dort vor Ort nicht machen können. Und die Aufgaben wären auch nicht vereinbar gewesen, Direktor eines Institutes zu sein und gleichzeitig irgendwo im Leitungsteam einer Klinik. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, momentan ist es hier, zumindest für mich, so, dass ich mehr als 70, teilweise 80% meiner Tätigkeit in der Klinik verbringe, punktuell mehr oder weniger und so roundabout 20% der Zeit, 30%, je nachdem, mit der Leitung von einem Bereich im Extra als ärztlicher Leiter und halt auch noch meine wissenschaftlichen Themen hier bearbeiten kann, die sich eben mit Patientensicherheit und Resilienzforschung und ja, Qualifizierung im weiteren Sinne beschäftigen. Und diese Kombination macht es für mich sehr attraktiv. Also das war, sage ich mal, einer der Hauptgründe. Ich sage mal, inhaltlich und familiär kam dann dazu. Also das waren so die Dinge, die mich hier gehalten haben. Und heute sage ich, es war eine gute Entscheidung, das nicht zu machen. Für einen anderen Menschen in der Situation hätte es genau das Richtige sein können.
Ja. Ist denn Karriere, so wie Sie sie begangen haben, aus Ihrem Sinn, in Ihrem Sinne wirklich planbar gewesen? Sie, oder sind das Begebenheiten, die sich auch so entwickeln, die man dann auch geht oder ausprobiert?
Absolut. Also hätten Sie mich 2007 gefragt, was möchten Sie denn karrieretechnisch machen? Ich glaube, es gibt so eine Frage nicht, wo sehen Sie sich nach 5 oder nach 10 Jahren und so weiter. Das kann man unterschiedlich planen. Da hätte ich gesagt, ja, ich möchte in meinem Fach Oberarzt werden. Das war mein Karriereziel. Ganz klar erklärt. Das hatte ich dann ja mit vielleicht ein bisschen Fleiß und Glück und allem, was dazugehört, 2013 erreicht hier vor Ort. Und dann entwickelte sich das, weil ich Forschung gemacht habe und dann, ach, man kann die Habil noch machen. Dann sagt einem ein Chef, der einem sehr wohlgesonnen ist, oder vielleicht auch zwei, weil ich hatte zwei hier an dem Standort, die da sehr wohlgesonnen und unterstützend waren, mach doch noch das und der nächste Schritt. Und dann kommen die Dinge zueinander. Ich glaube, Karriere ist bedingt planbar, aber komplett nicht. Also in der Medizin. Und vor allem muss man immer bedenken, am Ende der Tatsache gibt es immer einen Grund für etwas, was passiert. Nichts passiert einfach so. Dass wenn man in so zwei Fächern, die so auseinander divergieren und wo es noch keine Säule für gibt, das vielleicht auch ein bisschen herausfordernd planbar ist. Weil zum Beispiel diese Professuren für Medizindidaktik, die gab es vorher nicht in Deutschland. Die gibt es seit vielleicht ungefähr seit zehn Jahren, wenn überhaupt. Und es gab eine schon vorher, die der Kollege Professor Fischer aus München jetzt hatte. Das war so tatsächlich die erste in Deutschland. Und sonst gab es wenige. Und das hat sich auch nicht geändert. Es ist eher noch eine Rarität, dass man so eine Professur hat.
Was glauben Sie denn so, wenn man 10 Jahre weiterguckt oder 5? Das wirkt ja auch alles irgendwie beispielgebend und taktvermittelnd. Ich glaube, jeder, der im Fort- und Weiterbildungssektor der Medizin und der vielleicht auch der Pflege irgendwo daheim ist, der wird sagen, machen wir denn jetzt künftig immer weiter mit Frontalunterricht oder machen wir nicht irgendwann auch mal Simulationen? Haben wir überhaupt das Setting dazu? Jetzt gibt es vielleicht demnächst noch KI und Augmented Reality und lauter andere Dinge.
Ja, genau.
Das wird ja, wahrscheinlich kann man es dann irgendwann gar nicht mehr miteinander vergleichen und es ist so ein bisschen wie heutzutage die Schulzeit verglichen mit unserer Schulzeit und den harten Schulbänken damals. Ne?
Bin ich ganz bei Ihnen, wenn ich das sehe. Die Entwicklung wird weitergehen. Ich glaube, eine Sache strukturell muss man machen. Neben der ganzen Faszination, die das neben sich hat, man muss eine Daseinsberechtigung haben, die auch verständlich wird. Das heißt, man muss auch Vorständen, auch GeldgeberInnen erklären können, warum machen wir diese Maßnahmen und wofür sind die wichtig. Wenn man menschliches Verhalten im Positiven verändern will, also Menschen qualifizieren will, dann muss man eine Investition machen. Die lohnt sich. Das sage ich mit voller Überzeugung. Die kann man jedoch erst später messen. Wenn wir messen, wie Menschen qualifiziert sind, um Abläufe schneller zu machen, also ich gebe ein konkretes Beispiel aus dem OP. Wenn ich morgens erlerne im Team, wie ich eine Patientin, einen Patienten lagere, anstatt ich weiß es nicht und brauche 10 Minuten länger. Das sind diese 10 Minuten, wenn ich nur einen OP habe, kosten ein bestimmtes Geld. Da stehen 10 Leute und warten. Wenn ich das aber multipliziere mit 27 und das Ganze täglich 4-mal mache, dann lohnt sich ein Invest, um Menschen zu qualifizieren, damit das dann zeitversetzt, vielleicht in einem halben Jahr, schneller und besser geht. Zusätzlich habe ich einen Sicherheitsaspekt dabei, dass ich eben keine Fehler wird wahrscheinlich nie möglich sein, aber weniger mache. Und das hat sehr viel Positives. Und ich glaube, hier müssen wir schauen, wie wir das besser abbilden, wie wir ein Benchmarking entwickeln, wo natürlich jeder jetzt gerade sagt, ja, Benchmarking dafür, das geht nicht. Ich glaube, es geht schon. Ich bin davon überzeugt. Kommunikation, kompetenzbasiertes Lernen und Lehren und arbeitsplatzbasiertes Lernen. Das heißt, wir werden mit der Verdichtung an Prozessen in der Medizin zum Teil im sogenannten Human Lab, wie wir es nennen, lernen können, zum Teil im Hörsaal und zum Teil im Krankenhaus am Arbeitsplatz lernen müssen, mit einer gewissen Struktur. Das wird es insgesamt schlanker machen, was wir an Invest machen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nicht jeder Standort braucht so ein CT-Quadrat wie hier. Hier sind viele Mittel reingeflossen, die sehr sinnvoll investiert sind. Ich glaube, wir können hier für die Region und auch überregional viele Qualifizierungen machen, im Sinne von Train the Trainer, damit an anderen Orten sowas auch passieren kann. Aber die brauchen die Infrastruktur nicht. Die haben wir hier und die müssen wir refinanzieren. All diese Dinge erklären und dienen dazu, um die Struktur weiter zu etablieren und auch Lehre salonfähiger zu machen. Sonst müssen wir das so nebenbei machen. Und wir wissen es aus dem Leben. Alles, was man nebenbei macht, ich will es jetzt gar nicht werten, das muss ich jetzt jeweils selber denken. Ich glaube, arbeitsplatzbasiert, das ist der zukünftige Zauber bei der Qualifizierung und der simulationsbasierten Lehre.
Und es wird so Spots geben müssen in einzelnen Regionen, von denen Brückenköpfe, von denen das dann jeweils ausgeht.
Ne? Glaube ich auch, ja.
Und was raten Sie jungen Studierenden, Studenten, Studentinnen oder auch Aspiranten der Medizin, die sagen, das interessiert mich irgendwie, ich finde den Bereich Medizindidaktik auch interessant. Aus Ihrer Sicht ein lohnenswertes Unterfangen sicherlich, ne? Aber auch zukunftsträchtig?
Absolut zukunftsträchtig. Es sollte, ich sag mal so, als ich so ganz jung und unerfahren war, ist da sicherlich eine Portion Naivität dabei, dass so ein System auch eine Medizindidaktik von sich aus trägt. Ich glaube, man hat eine Verantwortung für sich selber und auch für das, was man tut. Je früher man damit anfängt, also auch zu gucken, ich mache was aus Passion und Überzeugung, wie finanziere ich das? Ich glaube, ich habe das recht früh begriffen im Sinne von Forschungsmitteln. Es sind aber nicht nur diese additiven Mittel, sondern man braucht eine Infrastruktur. Und die muss irgendwie sichergestellt sein. Und an sowas muss man denken. Das war jetzt vielleicht ein bisschen komplexer Tipp für junge AspirantInnen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man eine innere Motivation hat, so ein Brennen in sich, dann sollte man das machen. Man sollte Medizin machen, man sollte Medizindidaktik oder Teaching oder Qualifikation von Menschen machen, sich dort engagieren. Und ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass man nebenbei nicht vergessen sollte, dass man auch Klinik macht und vielleicht auch sich wissenschaftlich in dem Bereich engagiert, wenn man an eine Uniklinik geht. Ich kann auf jeden Fall nur, ich brenne weiterhin für das Thema akademische Medizin und kann jedem raten, dass er das tut. Wichtig ist, während der Zeit ein bisschen auch auf sich selbst zu achten. Ich glaube, das haben unsere Generationen dann auch schon mal vergessen. Und das Leben holt einen schon ein und setzt einem die Limitation. Das kann man entweder vorausschauend lösen oder das Leben macht es ganz hart mit einem. Und trotz all dem, was ich sage, es kann nie nur Positives geben. Es gibt immer ein Delta. Würde ich immer wieder dasselbe machen und würde den Weg gehen. Auch wenn es vielleicht noch zwei, drei andere Berufe gibt, die ich spannend finde, durchaus auch machen könnte. Aber den würde ich nochmal machen.
Ja.
Ein paar Dinge würde man anders machen. Aber ansonsten kann ich jedem nur raten, der Medizin machen will oder Medizindidaktik, das tun. Und vielleicht auf zwei, drei Dinge achten. Und mittlerweile gibt es auch viele Menschen, die als Mentoren dienen können. Weil das habe ich tatsächlich so ein bisschen inhaltlich vermisst. Dadurch, dass das so ein bisschen Pioniersarbeit war, gab es wenige Menschen, die ihnen hätten sagen können, naja, hier ist meine 30-jährige Erfahrung, guck mal da. Das waren schon eher Raritäten, diese Menschen.
Verstehe ich. Also es wirkt sehr inspirierend, kann ich auch als medizinischer Laie bestätigen. Also insofern klappt das schon alles wunderbar. Und das heißt ja auch immer, wenn man was gefunden hat, was man gern mag und was man darüber hinaus auch noch gut kann, ist man ja schon mal viel, viel weiter als die meisten Menschen, ne, die das sozusagen in ihrem Leben irgendwie das eine oder andere irgendwie realisieren wollen.
Das kann sein, ja.
Letzte Frage, die ich immer habe. Jetzt rückblickend betrachtet, gehen Sie noch mal 30 Jahre zurück, 25 Jahre zurück. Gäbe es dann irgendwas, wo Sie sagen, ach, das würde ich mir gerne als junge Menschen zurufen. Da habe ich mir viel Gedanken gemacht, vielleicht unnütz. Oder das hätte ich mal bedenken sollen. Also Herr Professor Jonik sagte, ja, ich hätte einen Schreibmaschinenkurs machen sollen. Vielleicht auch nicht schlecht. Es kann alles möglich sein. Was würde Ihnen denn einfallen?
Geduld. Also hätte ich mir selber zuflüstern können, Sascha, ein bisschen Geduld dabei. Weniger von diesen, sage ich mal, Schwingungen im Leben, dass man, weil es ist, man ist, also Motivation ist was Tolles. Die darf gerne kanalisiert werden. Und es tut einem und auch dem Umfeld sehr gut, wenn das so ist. Kopf durch die Wand hilft schon mal. kann sehr effizient sein. Wenn einem einer sagt, geht nicht, sagt man, geht nicht, gibt's nicht und wir schaffen das. Das kombiniert mit auch dann zu sagen, gut, jetzt geben wir dem Ganzen mal ein paar Tage. Also ich habe jetzt sehr symbolisch gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir selber schon dann in der Kenntnis von heute gesagt hätte. Es hätte vielleicht geholfen. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Und ja, also ich glaube, vor Fehlern, und Fehler ist ja sowas typisch, glaube ich, Deutsches, ne? So, mhm. Da hat einer einen Fehler gemacht, jetzt haben wir einen Verantwortlichen gefunden, fertig. Ich glaube, Fehler muss man machen. Fehler muss man machen und man muss auch daraus lernen. Nur so kann man vernünftig lernen. Es ist aber immer gut, sich Peers zu suchen, Gleichgesinnte oder auch Menschen aus einem anderen Bereich, wo man sich eine gute Beratung, Orientierung suchen kann. Also das, wenn ich mir den Tipp geben könnte, vor 25 Jahren, hätte ich gesagt, such dir vielleicht nochmal viel intensiver jemanden, der so ein bisschen Mentoring machen kann. Mhm. Das ist schon hilfreich. Mhm. Ja. Ich glaube, das wäre schon gut.
Nettes Schlusswort. Danke für Haus, Obdach und die Zeit.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und die Neugierde.
Gerne.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Merci.